Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Hey, das war heute Premiere. Wem ist aufgefallen, was wir noch nie gemacht haben in der Church Night? Seit es die gibt. Nie. Ja, ich weiß auch warum, weil ich es heute Morgen nicht gebetet habe. Okay? Hast du gedacht, Test, nehme ich mir. Genau, heute Morgen war nämlich schon ganz viel los hier. Wir haben 4 wunderbare Mitarbeiter entpflichtet sozusagen. Unter anderem meine Frau auch. Also sozusagen, sie ist nicht mehr meine Assistentin, nur noch am Donnerstag. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich sie geküsst hinterher, sagt, ich darf meine Assistentin küssen. Und dann kommt es von ganz hinten, ja, David, aber jetzt nicht mehr. Simone, nicht mehr, ja, natürlich nicht mehr. Genau. So schön. Genau. Ja, ich wollte noch irgendwas sagen vorher. Egal. Tolles Lied. Hammer. Genau. Ja, und dann hatten wir noch schönes Essen hinterher, genau. Also es war richtig schön, auch heute Morgen. Und umso schöner nochmal hier mit euch zu feiern heute Abend. Ja, es geht, oder was wir gerade gehört haben, war geballtes Evangelium. Muss man schon sagen. Und das ist keine Psychogeschichte, ja. Also manche legen diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Ah ja, stimmt, ihr habt ja nicht, wisst ihr, warum das da ist? Muss ich noch kurz sagen, das habt ihr vergessen, genau. Euer Handy rausnehmen, dürft ihr euer Handy rausnehmen und scannen oder aufschreiben und bei Slido eintippen. Also wenn ihr Fragen habt zur Predigt oder irgendwas, was ich unterm Talar anhabe oder irgendwelche solche Fragen, dann könnt ihr das... Nachher, nach der Lobpreiszeit, euch die Fragen stellen, die sind natürlich anonym, außer ihr gebt euren Namen ein und genau, genug gelabert, jetzt geht's los. Also keine Psychogeschichte, manche legen diese Geschichte vom Verlorenen so psychologisch aus, ja, so nach dem Motto, ist doch gut, dass der Junge mal ausgebrochen ist, oder? Aus dem engen Vaterhaus da. Die Zeit ist geworden, dass der einfach mal weg ist oder so. Ich glaube, wenn wir das so sehen, ist ja natürlich jedem klar, ja, dass man irgendwann auch auszieht und so, dann sind wir auf dem Holzweg. Nein, es ist eine Geschichte. Es ist unsere Geschichte mit Gott. Unsere Geschichte mit Gott. Eine Geschichte, die sich immer wieder ereignet und die wie keine andere das Herz Gottes uns offenlegt. Und es gibt wohl kaum einen Menschen, der diese Geschichte hört oder gepredigt hört, der nicht irgendwie berührt wird durch diese Geschichte. Aber zunächst ist es auch eine jüdische Story. Jesus erzählt die Geschichte den Juden in Israel. 2 Gruppen, ich komme gleich drauf. Aber sie gilt auch uns. Warum? Weil Jesus sie erzählt. Und weil Jesus zum Retter aller Menschen geworden ist, weil Jesus die Tür zum Reich Gottes geworden ist, auch für uns. Es geht also um 2 Brüder, einen jüngeren und einen älteren Bruder. Und in der Rahmenerzählung des Lukas, also die Verse 1 bis 3, erfahren wir, wen Jesus hier im Visier hat. Vers 1, allerlei Zöllner und Sünder nahten sich, um Jesus zu hören. Das ist die erste Gruppe. Vers 2, die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und dann erzählt Jesus von einer gewaltigen Rettungsaktion in nicht weniger als 3 Gleichnissen. Und es ist immer wieder dieselbe Pointe. Gott ist auf der Suche nach dem Verirrten. Gott ist auf der Suche nach Menschen, zweitens, die sich mitfreuen, wenn die Verirrten gefunden werden. Lest mal Lukas 15 ganz. Und hier mit unserem Gleichnis sucht er also die murrenden Gerechten, Pharisäer und Schriftgelehrte, zu gewinnen, sich an dem gnädigen Handeln Gottes zu freuen, an dieser fast zu schön, um wahr zu sein, guten Botschaft. Aber die widersetzen sich. Und Jesus erzählt uns mit diesem Gleichnis in einer ungeschützten Offenheit von der Ursünde, die laut Paulus alle Menschen auf dieser Welt betrifft, Juden wie Heiden. Es ist die Wiederholung des Sündenfalls im Prinzip aus 1. Buch Mose. Da schneidet sich ein Mensch von Gott ab. Er schneidet sich ab. Er verlässt die Beziehung zu Gott, die Verbindung. Er freut sich an den Gaben, aber der Geber spielt keine Rolle mehr. Es ist, was wir Tag für Tag in dieser Welt erleben, wie vielleicht, wie du selber früher gelebt hast. Die Gaben empfangen wir, sie werden ausgegeben. Die Talente, das Geld, die Kraft, die Möglichkeiten, wie wir wollen, ohne Rückbindung auf Gott. Die Freiheit, so wird uns vorgegaukelt, ist bei Gott nicht zu finden. Möchtest du frei sein, möchtest du tun und lassen, was du willst, dann sag dich los von Gott, verwirkliche dich selbst. Und hör dir die Reaktion des Älteren an. Wer möchte denn so enden? Siehe, sagt er am Schluss des Gleichnisses, so viele Jahre diene ich dir, hab noch nie ein Gebot übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mich freue oder fröhlich bin mit meinen Freunden. Ist es nicht so ein Bild, wie viele sich den Glauben vorstellen oder was sie mit dem Glauben verbinden? Eine freudlose, religiöse Knechtschaft. Ja, dann müsst ihr da in den Gottesdienst gehen. Ja, was ist denn da schon? Oder so. Ja, ihr gehört ja auch zu den Geknechteten. Und dagegen ist doch dieser Junge völlig sympathisch, oder? Der macht wenigstens was drauf. Und er geht mutig weg. Aus der, wie er vielleicht empfindet, Enge des Vaterhauses. Er geht weg vom Vater, der ihn ziehen lässt. Wie viele, die oft gehört haben, dass Gott ein guter Vater ist, der nicht auf den Putz haut, wenn man ihn dem Rücken kehrt, der nicht Blitze vom Himmel schleudert, wenn man seine Gebote übertritt oder nicht ernst nimmt, der nicht lauthals Vorwürfe macht. Und viele gehen einfach weg. Mutig oder zaghaft oder schleichend, aber sie gehen weg. Wie im Gleichnis, der Vater lässt den Sohn ziehen, er gibt ihn frei. Er legt nicht nach dem Motto, du wirst schon sehen, wo dich das hinführt. Nein, so ist er nicht. Irgendwie ist es auch unheimlich, diese Freiheit. Und das Gefährliche an dieser Freiheit, davon schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 1, 21, wer sich so von Gott trennt, der verfällt dem Nichtigen. Das Herz verfinstert sich. Die Wahrheit Gottes wird in Lüge verdreht. Also die Gaben, die Gott schenkt, die Gaben dieses Lebens, die erhalten plötzlich den Stellenwert des Gebers. Und die Bibel nennt das Götzendienst. Da sucht man immer mehr nach Erfüllung in den Dingen und wird niemals satt. Da sucht man nach Erfüllung bei Menschen in Beziehungen und merkt doch, mein Herz wird nie satt. Und irgendwann hat es auch Auswirkungen auch auf andere. Zurück zum Gleichnis. Der Junge bringt das Geerbte in gewissenloser Weise durch. Ins väterliche Haus dringen bedrückende, beschämende, ja kränkende Nachrichten. Ich meine, es hört sich nicht gut an, wenn ein Glied der Familie nicht nur sein Leben verpfuscht, sondern auch noch das eigene Nest beschmutzt. Man sieht die Katastrophe schon kommen. Und dann auch noch diese Hungersnot. Der Sohn hängt sich an einen unreinen Heiden. Für einen Juden gibt es nichts Demütigerendes. Und dann erinnert sich der Sohn auf einmal an den Vater. Und anstelle des Rausches tritt nüchterne Überlegung. Aber er spekuliert nicht auf Gnade. Nein, der Sohn denkt streng rechtlich. Keine Umkehr nach dem Motto, ich hab dich so verletzt und alles. Nein, aber er macht sich auf. Und die große Wende, und das ist jetzt ganz wichtig, die liegt nicht im Sohn. Die liegt auch nicht in dir. Und ja, in mir, wenn ich denke, ja, ich bin zum Glauben gekommen, ja, Baloney. Ich bin zum Glauben gekommen, ja, aber irgendwie weiß ich, jeder, der zum Glauben kommt, weiß, ich hab da eigentlich nichts mit zu tun, so richtig. Nein, die große Wende liegt allein im Verhalten des Vaters. Er hat den heimkehrenden Sohn von der Ferne gesehen, als hätte er die ganze Zeit am Fenster gestanden und Ausschau gehalten nach ihm. Und als er ihn sieht, vergisst er alle Würde dieses jüdischen Großgrundbesitzers. Er läuft ihm entgegen und reißt die Arme auf und noch ehe der Sohn ein Wort sprechen kann, ist er schon geküsst. Hammer. Und bevor er sein Sündenbekenntnis aufsagt, zeichnet der Vater den Rückkehrer aus, als würde er ihm einen Orden umhängen. Ein Festgewand lässt er kommen. Ein Festgewand bekommt ein Ehrengast. Und dann der Ring, der Siegelring, damit kann der Sohn wieder mit Rechtsvollmacht im Namen des Vaters alle Geschäfte führen. Und die Schuhe, Zeichen der Freiheit, also kein Knecht, wie er gedacht hat, ich kann nicht dein Sohn sein, aber dein Knecht, nix Knecht, Sohn, Junge. So ist unser Gott. Er hat den Sünder zu keiner Stunde aufgegeben. Und er schaut ihm nach, ob er endlich kommt. Für ihn ist er tot, aber trotzdem muss er immer in diese Richtung schauen. Und dann verliert er die Fassung, wenn er ihn auf ihn zukommen sieht und will einfach nur feiern. Stell dir das vor, als Gott dich gesehen hat oder Gott sieht dich heute und wenn du in seine Richtung schaust, verliert er die Fassung und möchte einfach nur feiern. Kein Vorwurf, kein Prüfen, kein Annehmen auf Bewährung, pure Freude. Und Jesus, der hier erzählt, er hofft, dass die, die es hören, die noch nicht da sind, dass die es hören und dass die es begreifen. Er schildert den Vater und er macht Mut zur Heimkehr. Komm doch nach Hause, du musst nichts mitbringen, komm einfach, wie du bist. Und es gibt keine überzeugendere, keine dringlichere Einladung als diese Schilderung des Vaters. Was für eine Nachricht, zu schön, um wahr zu sein eigentlich. Aber sie ist wahr. Das Vaterhaus steht offen. Ah ja, David wollte es machen. Die Tür ist offen für jeden Menschen zu kommen. Gottes Liebe hat nichts damit zu tun, wer du bist. Gar nichts. Du kannst machen, was du willst, hat mit Gottes Liebe nichts zu tun. Du kannst ihn durch die gräulichsten Taten deines Lebens nicht abhalten, dich zu lieben. Ist das krass? Hat nichts mit mir zu tun. Und Gottes Liebe schwankt auch nicht, ja, auch wenn ich schwanke. Er schwankt nicht. Seine Tür geht nicht auf, zu. Mal schauen, was er jetzt macht, nur auf, zu. Guck mal, überhaupt nicht. Also auch dir, Gottes Tür steht dir offen, egal was du getan hast, egal für was du dich schämen magst. Und du sitzt vielleicht in dieser Kirchenbank und sagst, ich bin eigentlich ganz in Ordnung. Und trotzdem ist da eine innere Scham, eine innere Gebundenheit. Egal vor was du weggelaufen bist, egal wie weit du dich von Gott entfernt fühlst, seine Tür steht offen. Und er will dich heute zurückrufen, wenn du dich nach diesem Leben sehnst. Wenn du dich nach Liebe, Annahme und Vergebung wirklich sehnst, dann ist die Tür offen, dann komm heute. Aber wir sind nicht fertig, ich muss dich noch gedulden. Da ist ja noch ein Sohn, da gibt es ja noch einen anderen. Und Jesus erzählt, wie es dem geht. Und hier werden jetzt einige zustimmen. Vorher haben wir es schon gehört in der Moderation. Der hat doch recht. Das geht doch gar nicht, wie der Vater sich verhält. Das ist unmöglich. Der sagt jetzt, dein Bruder ist heimgekommen. Wie das klingt. Was wagt er überhaupt, hierher zu kommen? Wie ein Fürst wird der empfangen? Der Vater ist ungerecht. Es liegt doch auf der Hand. Und es geht hier ja nicht um Barmherzigkeit. Ich meine, es geht hier nicht um Almosen. Klar, dass man dem sozial Benachteiligten hilft. Klar, dass man dem gesellschaftlich Unterprivilegierten, dem Ausgenutzten, dem Opfer gesellschaftlicher Verhältnisse Recht sprechen muss, ist ja klar. Aber hier ist ein Schuldiggewordener. Hätte der sich mal ein Beispiel genommen am älteren Bruder? Und der antwortet, dieser dein Sohn. Ja, was will er damit sagen? Er ist nicht mehr mein Bruder, also kann er eigentlich auch nicht mehr dein Sohn sein. Wie kannst du Vater ihn überhaupt noch als Sohn bezeichnen, der dein Geld mit den Huren verprasst hat? Die Waage der Gerechtigkeit balanciert nicht mehr. Das ist alarmierend und empörend und offensichtlich dem Vater egal. Aber dass der Sünder gerettet wird, ist dem Vater keinesfalls weniger wichtig, als dass den Gerechten Gerechtigkeit widerfährt. Und hier bricht nun für den Älteren die Welt zusammen. Das kriegt er nicht zusammen. Er kann nicht feiern. Er ist dabei, alle Fäden abzuschneiden. Die Pharisäer hören zu. Und da wendet sich der Vater auch dem Älteren zu in der Geschichte und sagt, mein Junge, den liebt er doch auch. Du bist doch mein Junge. Der soll nicht meinen, der Vater hätte ihn nicht lieb. Was für eine tiefere Verbundenheit könnte er zeigen? Du bist doch alle Zeit bei mir. Was mein ist, ist doch auch dein. Fehlt dir was? Dieser dein Bruder war tot. Und wisst ihr, was so gigantisch ist? Bei beiden Söhnen hält es nicht aus im Haus der Vater. Bei beiden Söhnen nicht. Vorher schon nicht, als er den Jüngeren gesehen hat, den er auch gewinnt, aber auch jetzt nicht, als der Ältere draußen steht, hält es ihn nicht aus beim Feiern. Nein, er muss rausgehen und muss ihn reinholen. Und die Frage ist nun, predigt hier Jesus etwas, was auch ohne ihn gelten würde? Was man auch ohne ihn wissen und haben kann, dass überm Sternenzelt ein lieber Vater wohnen muss. Macht er das? Jesus erzählt diese Geschichte und er ist der einzig legitime Erzähler der Geschichte. Denn das, was er hier sagt, das braucht genau wie eine Banknote oder ein Scheck Deckung. Wegen Jesus nimmt der Vater die Sünde an. Jesus ist hineingewoben in diese Geschichte. Hier geht es nicht um die Theorie eines selbstverständlich und alle Zeit verzeihenden Vatergottes, den so gerne so viele predigen und glauben wollen. Es ist einfach, egal ob es denn Jesus gibt, der Gott ist einfach lieb. Lieb ist er und er verzeiht alles. Nein. Am Kreuz hat Jesus meine Verlorenheit, meine Heimatlosigkeit, meine Sünde getragen und auch deine auf sich genommen. Die Sünde des jüngeren Sohnes und alle, die so leben wie er, die ganze Schande, mit der er Gott verachtet hat, aber auch die Sünde des älteren Sohnes, die Selbstgerechtigkeit, die Herzenshärte. Am Kreuz können wir das alles eintauschen und froh werden. Und jetzt schaut euch dieses Kreuz an. Jesus ist der entgegenlaufende Gott, der die Arme weit offen hat. Er trägt die Wundmale des Kreuzes und liebt dich und mich hinein durch die Tür. Wer ist die Tür? Jesus sagt, ich bin die Tür zum Vater. Es gibt keine andere Tür. Durch die darfst du gehen. Und da liebt er dich hinein. Die Erzählung hat keinen Schluss. Das nächste Wort haben die Angeredeten selbst. Und wir wissen, was die Vielzahl der Pharisäer und Schriftgelehrten gesagt haben. Jesu Botschaft und das Verhalten gegenüber den Verlorenen hat ihn am Karfreitag selbst zum Verlorenen gemacht. Und das ist die gute Botschaft. Dass alle, die verloren gehen, nicht mehr länger verloren sein müssen. Weil Jesus zum Verlorenen geworden ist. Es ist vollbracht, was er Jesus am Kreuz getan hat. Und die Waage der Gerechtigkeit balanciert wieder. Deswegen kann Gott die Sünder gerecht sprechen. Wegen ihm und nur wegen ihm. Weil Jesus selbst zur Gerechtigkeit geworden ist und alle Schuld und Schande auf sich genommen hat für uns. Und jetzt kommt es darauf an. Gehst du durch diese Tür? Und vielleicht bist du hier und sagst, Mann, ich bin eigentlich noch nicht, ich meine jetzt nicht die Holztür, die steht zwar heute da und ich möchte dich einladen, nicht nur die Kamera, da müssen wir irgendwie wegschieben, da durchzugehen, weil manchmal hilft es, einen Schritt zu gehen und etwas zu tun. Aber ich meine wirklich durch die Tür, hast du Jesus angenommen? Gehst du durch die offene Türe? Man kann nicht das eine bejahen, also die offene Türe, und dann das Herz verschließen vor den Heimkehrenden. Sonst befördern wir uns nach draußen. Und bevor wir jetzt gleich Gott loben, bevor wir jetzt gleich einfach in seine Gegenwart gehen und sie genießen, möchte ich dich fragen, vielleicht bist du durch diese Türe gegangen. Du hast Jesus irgendwann angenommen, aber du lebst noch als Knecht oder als Magd. Du lebst nicht mit dem Bewusstsein, was der Vater gesagt hat, hey, was mein ist, das ist dein. Sondern du lebst mit Mangel. Du merkst, du hast vielleicht das Festgewand gar nicht angezogen. Du hast es nie geglaubt, dass du so geliebt bist, dass du so geachtet bist und du bist nie ganz durchgegangen. Oder du bist vielleicht irgendwie durchgegangen, aber du lebst nicht danach. Und dann kannst du heute nochmal durchgehen und sagen, aber heute ganz. Ab heute gehört dir mein Leben ganz. Ich höre auf mit allen Kompromissen. Ich höre auf mit dem ganzen Gequatsche. Ich höre auf mit dem halben Glauben. Ich höre auf mit dem, ja, ich will dich ganz, weil du hast dich ganz für mich gegeben. Und vielleicht hast du Bitterkeit in dir, wie dieser ältere Sohn. Der wird ja oft bezeichnet als der Religiöse, als der Brave. Als der, der immer da ist und der eigentlich alles tut. Und vielleicht bist du auch so ein Christ, der denkt, ich mach doch alles richtig und irgendwie Gott belohnt mich nicht. Und warum passiert mir dies, warum passiert mir das? Da möchte ich heute einladen, den Schnuller aus dem Mund zu nehmen. Und zu sagen, Herr, veränder mein Herz. Ich möchte nicht mehr bitter sein, ich möchte nicht freudlos sein, ich möchte mich mitfreuen, wenn Menschen zum Glauben kommen. Und ich möchte dich einladen, euch einladen, jetzt einfach mal die Augen zu schließen. Weil heute ist so ein Tag mit dieser Geschichte, das ist pures Evangelium, und vielleicht, während du die Augen geschlossen hast, stelle ich dir die Frage. Vielleicht spricht Gott dich genau heute an und sagt, heute ist mein Tag. Und ich, wir anderen müssen es nicht sehen, aber ich würde es gern sehen, um auch für dich beten zu können. Wer ist heute da und sagt, ich möchte heute durch diese Tür gehen? Muss nicht diese Holztür sein, aber innerlich möchte ja sagen, Jesus, ich möchte in deine offenen Arme laufen, weil ich merke, ich habe das nie wirklich getan. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach einladen, wenn es dir so geht, dann heb doch kurz die Hand, einfach kurz. Okay, danke. 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 Und Jesus, wir danken dir. Herr, du bist ein Retter. Jesus, du bist lebendig. Danke, dass du hier bist heute Abend, du bist immer da. Aber du stößt heute die Türe auf oder du zeigst uns heute, dass die Tür offen ist. Zum Vater, ins Vaterhaus. Und dass nichts mehr da ist, was uns von Gott trennen muss. Und Herr, ich bete für die, die es jetzt angezeigt haben. Ich möchte jetzt einfach kurz vorbeten und bete einfach in der Stille mit. Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass deine Arme weit offen sind. Dass du der entgegenlaufende Gott bist für mich. Danke, dass ich heute durch diese Türe gehen darf und dass ich heute zu dir nach Hause kommen darf, Vater. Danke, dass du mich annimmst, dass du mir alle Sünden vergeben hast, dass du nicht mal mehr dran denkst. Danke, dass du mich krönst, mir ein weißes Kleid und Gewand gibst. Danke für deine Liebe, Gott. Halleluja. Amen. Ja, wir wollen einfach Zeit nehmen und jetzt zu Gott kommen und ihn feiern. Gott möchte feiern mit dir. Er möchte feiern mit uns. Er möchte, dass es wirklich tief geht, diese Erfahrung. Genau, und wir stellen die Tür einfach ein bisschen in die Mitte. Und wem das hilft heute, wer sagt, boah, ich will da einfach durch, dann möchte ich dich jetzt ansprechen. Und es gibt so viel Scham, auch unter Christen. Ja, es gibt manchmal so viel, oh, was denkt der jetzt? Wer bin ich? Und die denken jetzt, bin ich gut genug? Ja, bist du nicht. Komm klar damit, keiner ist gut genug. Steh auf, wenn es dich betrifft. Manchmal spricht der Herr und du sagst, nee, es muss ja nicht sein, ich kann nicht. Aber wenn du merkst, du hast ein Drängen, der Heilige Geist ist manchmal so, dann mach was. Nicht für mich, nicht für die anderen, für ihn. Und du wirst sehen, es wird dich freisetzen. Wir sind so gedrillt, auf andere zu schauen, was denken die, und es ist alles klar und es ist alles politisch korrekt und es ist alles. Schau auf ihn einfach. Und wenn wir jetzt Gott loben, dann schau auf ihn. Der eine sitzt, der andere steht, der andere kniet. Völlig egal. Der eine kommt vor und kniet hier. Es ist egal. Es ist das Wohnzimmer Gottes, wie ein Bruder immer sagt, wo wir hier sind. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und ich möchte, dass wir eine Kirche sind, die nicht übertrieben, ja, das ist so eine charismatische, die machen da alle so komische Sachen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber frei. Wir sind einfach wir selbst. Ja? Also probier's mal, sei doch mal du selbst, nachdem du diese Botschaft gehört hast, wie sehr Gott dich anschaut und liebt.